Katrin Passig und Sascha Lobo Dinge geregelt kriegen, ohne einen Funken Selbstdisziplin. Wer kennt es nicht, das schlechte Gewissen, das sich immer dann einstellt, wenn wir wichtige Dinge vertagen, anstatt sie zu erledigen? Prokrastination, die Kunst des Aufschiebens, ist weiter verbreitet, als du wahrscheinlich denkst. Vielleicht können wir die Gewissensbisse kurzzeitig mit Internetbespaßung oder Serien verdrängen, aber komplett abschalten können wir sie nicht. So ein schlechtes Gewissen kann verdammt hartnäckig sein und erinnert uns immer wieder an die eigene Unfähigkeit. In den folgenden Blinks erklären wir dir, wie es auch anders geht. Anstatt dem Leser ein Leben in organisierter Selbstgängelung und ständigem Druck nahezulegen, plädieren die Autoren für mehr Gelassenheit und die Abschaffung des schlechten Gewissens. Sie wollen dem Prokrastinierer nicht mit dem Gift der Selbstdisziplin den Spaß an der Arbeit nehmen, sondern ihm zeigen, wie er mit ein paar Tricks aus der Not eine Tugend macht. Blink Nummer 1. Mach ich morgen. Prokrastination ist normal und meist ein Zeichen für Überforderung. Solltest du genau in diesem Augenblick eigentlich etwas vollkommen anderes machen, anstatt auf deinem Handy diese Blinks zu lesen? Etwas, das wirklich unbedingt erledigt werden muss, auf das du aber leider nicht die geringste Lust verspürst? Ja? Na dann, herzlich willkommen im Club der Prokrastinierer. Wie bitte? Was? Prokrastination, das notorische Aufschieben dringender Aufgaben trotz absehbarer Nachteile, ist ein weit verbreitetes Phänomen, das bei fast allen Exemplaren der menschlichen Spezies von Zeit zu Zeit beobachtet werden kann. So geben zwischen 75% und 95% der Studenten in westlichen Ländern an, wenigstens hin und wieder zu prokrastinieren, und fast die Hälfte tut es regelmäßig. Aber nicht nur westliche Studenten neigen dazu. Andere Studien zeigen sogar, dass weltweit, unabhängig von Herkunft, Geschlecht oder Bildungsgrad der Menschen, fleißig prokrastiniert wird. Es scheint also, als sei das Aufschieben unangenehmer Pflichten nicht bloß eine schlechte Angewohnheit besonders fauler oder schlecht erzogener Menschen, sondern eine ziemlich natürliche Sache. Aber warum prokrastinieren wir? Manch einer behauptet, notorische Aufschieber seien schlichtweg faul. Weit gefehlt. Neben Faulheit wird Aufschiebern auch häufig mangelndes Organisationstalent unterstellt. Ein üblicher Rat in solchen Fällen lautet, der Betroffene solle es mal mit Terminkalender und To-Do-Liste versuchen. Das ist zwar gut gemeint, bringt aber meistens nichts, weil die eigentliche Ursache für Prokrastination woanders liegt. Tatsächlich haben wir es viel eher mit einem Symptom für Überforderung in einer hyperkomplexen Welt zu tun. Prokrastination ist nämlich keine Charakterschwäche, sondern eine ganz natürliche Reaktion auf eine uns überfordernde Umwelt. All die unterschiedlichen Anforderungen, denen wir heute kontinuierlich ausgeliefert sind, verursachen unglaublichen Stress. Um dem entgegenzuwirken, können wir gar nicht anders, als einige der zahlreichen Aufgaben zeitweise auszublenden. Überforderung droht heutzutage aus allen Ecken. Beruf, Familie und dazu noch ein dauernd vibrierendes Handy. Ständig müssen wir einschätzen, abwägen und Entscheidungen treffen. Wir haben zum Beispiel statistisch gesehen jeden Tag mit durchschnittlich 100 Menschen Kontakt. Und wer in Berlin U-Bahn fahren möchte, muss sich vorher für eine von 117 verschiedenen Ticketvarianten entscheiden. Blink Nummer 2. Kein Bock. Ein überholter Arbeitsethos und unser schlechtes Gewissen vermiesen uns den Spaß an der Arbeit. In der westlichen Hemisphäre wachsen die meisten von uns mit der Vorstellung auf, dass Arbeit vor allem eines ist: ein lästiges Übel. Im Austausch gegen etwas Schmerzensgeld quälen wir uns an den Arbeitsplatz. Wir sind ja schließlich nicht zum Spaß hier. Aber woher kommt diese lustfeindliche Einstellung? Die Wurzeln unserer Auffassung von Arbeit als freudloser Pflicht reichen zurück bis ins 16. Jahrhundert. Damals entwickelte sich die sogenannte protestantische Arbeitsethik, ein Modell, das bis heute unsere Vorstellung von Arbeit prägt. Der Soziologe Max Weber ist diesem Phänomen in seinem Werk »Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus« nachgegangen. Dahinter steckt die protestantische Grundidee, dass man sich durch harte Arbeit das Wohlwollen Gottes erwirbt. Je mehr man sich abrackert, desto besser. Spaß war dabei strengstens untersagt. Während die Menschen im Mittelalter noch durchschnittlich 6 Stunden täglich arbeiteten, erhöhten die frommen Protestanten das Pensum gleich auf den kompletten Tag. Zusammen mit der Entstehung des Kapitalismus brachte das neue Modell zwar einen bis dahin beispiellosen wirtschaftlichen Fortschritt, aber eben auch die allgegenwärtige Forderung, sich rund um die Uhr und bis zur vollkommenen Erschöpfung abzurackern. Dieser negative Effekt spiegelt sich noch heute deutlich in Befragungen zur Arbeitszufriedenheit wider. Laut einer Umfrage des Gallup-Instituts von 2007 sind 68% der Arbeitnehmer unzufrieden mit ihrem Beruf und leisten bloß Dienst nach Vorschrift. Jeder 5. hat sogar bereits innerlich gekündigt. Aber wenn uns die Arbeit so lästig ist, warum pfeifen wir dann nicht einfach auf Karriere und Co.? Mal abgesehen vom Geld liegt der Grund dafür bei unserem schlechten Gewissen, das im Komplettpaket mit der protestantischen Arbeitsethik quasi kostenlos mitgeliefert wird. Mit dem schlechten Gewissen ist nicht zu spaßen. Das zeigt ein Blick nach Japan, wo Karoshi, Tod durch Überarbeitung, bereits ein ernstzunehmendes Problem darstellt. Wer also lieber weiterleben möchte und das dazu noch möglichst glücklich, sollte seinen überholten Arbeitsethos samt schlechtem Gewissen am besten schnell über Bord werfen. Blink Nummer 3. Vergiss Selbstdisziplin. Mach die Arbeit, die dir Spaß macht. Doch bevor wir uns von der protestantischen Arbeitsethik entfernen, werfen wir noch einen Blick auf ihr unliebsames Stiefkind, die Selbstdisziplin. Selbstdisziplin gilt heute standardmäßig als Tugend. Die Vorstellung, dass wir uns bloß genug zusammenreißen müssen, um unsere Ziele zu erreichen, ist immer noch tief in unseren Köpfen verankert. In Wirklichkeit ist Selbstdisziplin eine absurde Form von Selbstgeißelung, auf die wir gut verzichten können. Selbstdisziplin kann zwar helfen, sich durch anstrengende Arbeiten durchzubeißen. Was jedoch bleibt, ist die Frage: Muss das sein? Selbstdiszipliniert sein heißt genau genommen nichts anderes, als die eigenen Bedürfnisse zum Feind zu erklären. Das klingt nicht gerade nach einem besonders gesunden Lebensentwurf. Kurioserweise erwarten Arbeitgeber heute nicht bloß Selbstdisziplin, sondern bitteschön auch noch eine ordentliche Portion Begeisterung. Wer sich nicht mit größtem Enthusiasmus seinen Kalkulationstabellen widmet oder sich womöglich etwas Schöneres als Überstunden vorstellen kann, ist nicht nur beim Chef schnell unten durch, sondern auch beim eigenen Gewissen. Aber was ist die Alternative? Der erste Schritt zur Besserung ist es, deine Einstellung zum Thema Arbeit nochmal gründlich zu überdenken. Arbeit hat hierzulande ein schlechtes Image. Sie gilt als notwendiges Übel, zu dem man sich zwingen muss. Und Leute, die sagen, dass sie gerne arbeiten, werden nur kopfschüttelnd angeschaut. Von dieser Idee sollte man sich schnellstens verabschieden und den unglaublichen Gedanken zulassen, dass Arbeit tatsächlich Spaß machen darf und kann. Damit das gelingt, ist es allerdings notwendig, das Arbeitsumfeld den eigenen Bedürfnissen anzupassen. Dazu gehört auch, eine Tätigkeit zu finden, die den eigenen Stärken entspricht und die einem Freude macht. Idealerweise wirft sie dann auch noch etwas Geld ab. Dass du das Richtige gefunden hast, erkennst du daran, dass du einen sogenannten Flow-Zustand erreichst. Das ist ein Zustand höchster Konzentration und Produktivität, in der man Raum und Zeit um sich herum vergisst. In diesem Zustand werden dieselben Hormone wie bei Sex und Verliebtsein ausgeschüttet. Klingt gut, oder? Trotzdem wirst du auch beim tollsten Job der Welt ab und zu mal prokrastinieren. Kein Problem, solange du es richtig machst. Blink Nummer 4. Dinge besser geregelt kriegen. Tipps zur Kunst des richtigen Prokrastinierens. Nehmen wir also an, du bist ein notorischer Prokrastinierer. Wie schaffst du es trotzdem, Dinge geregelt zu kriegen? Der Trick ist ziemlich simpel. Du musst einfach auf die richtige Art prokrastinieren. Wenn du nämlich falsch prokrastinierst, bringt dir das vor allem eines: Schuldgefühle. Die haben aber bekanntlich noch niemandem geholfen. Deshalb brauchst du als erstes eine gesunde Portion Gelassenheit. Anstatt dich selber runterzuputzen, solltest du dir lieber klar machen, dass das Aufschieben ein ganz natürlicher Vorgang und Teil des kreativen Prozesses ist. Die Evolution stattet uns Menschen ja nur selten mit sinnlosen Eigenschaften aus. Und so hat auch das Prokrastinieren seinen Nutzen. Bei drohender Überforderung schafft das Aufschieben einen gewissen Abstand zur Arbeit und bildet so eine Art psychischen Puffer. Weil das Aufschieben eine Reflexhandlung ist, lässt es sich kaum kontrollieren. Wenn sich unser Gehirn erstmal zum Prokrastinieren entschieden hat, ist der Zug bereits abgefahren. Das bedeutet in der Praxis, dass wir zwar nicht entscheiden können, ob wir prokrastinieren, dafür aber sehr wohl, wie wir das tun. Und das ist genau der Knackpunkt. Der Essayist Paul Graham unterscheidet in seinem Essay Good and Bad Procrastination zwischen drei Sorten von Arbeit, die man statt der eigentlich zu erledigenden Aufgabe tun kann. Erstens nichts, zweitens etwas weniger Wichtiges und drittens, Achtung, aufgepasst, etwas noch Wichtigeres als die aufgeschobene Aufgabe. Diese letzte Variante ist unser Ziel. Der erfahrene Prokrastinierer weiß wahrscheinlich, dass mit der Dringlichkeit einer Aufgabe auch die Motivation steigt, etwas komplett anderes zu tun. Der Trick beim guten Prokrastinieren ist nun, diese Motivation auf eine noch dringendere Aufgabe umzulenken. Indem man also einer ungeliebten Arbeit ausweicht, bekommt man eine andere, wichtigere Arbeit umso einfacher hin. Die berühmten Filmemacher Ethan und Joel Coen zum Beispiel entwarfen das Drehbuch zum Film Barton Fink, weil sie sich von der zähen Arbeit an einem anderen Drehbuch, Miller's Crossing, ablenken wollten. Linus Torvalds hatte wenig Lust auf sein Informatikstudium, also programmierte er stattdessen Linux. Und Robert Schumann spielte lieber Klavier, als Jura zu studieren. Noch Fragen? Blink Nummer 5. Gutes Timing. Setze deine Reserven gezielt und zur richtigen Zeit ein. Als Angestellte werden wir üblicherweise nach abgeleisteten Stunden bezahlt und nicht danach, was wir währenddessen tatsächlich zustande bringen. Dummerweise ist es ein Irrglaube, dass der Mensch 8 Stunden am Stück gleichmäßig produktiv sein kann. Deshalb gilt auch hier das Sprichwort, weniger ist manchmal mehr. Soll das etwa heißen, wir wären effektiver, wenn wir weniger arbeiten würden? Ganz genau. Denn wenn wir weniger Zeit für eine Aufgabe zur Verfügung haben, werden wir uns in der kurzen Zeit umso konzentrierter und produktiver damit beschäftigen. Zeitvergeudung am Arbeitsplatz ist laut Umfragen anscheinend ein weltweites Phänomen. So fand Microsoft in einer Befragung heraus, dass im Schnitt 17 von 45 Arbeitsstunden unproduktiv verpuffen. Und eine Studie von AOL und Salary.com ergab, dass nur an 3 von 5 Arbeitstagen wirklich gearbeitet wird. Als Konsequenz solcher Erhebungen hat die amerikanische Webfirma 37 Signals die 4-Tage-Woche eingeführt. Und siehe da, die Angestellten schafften in 4 Tagen genauso viel wie früher in 5. Besonders für Selbstständige und Freiberufler stellt sich jedoch die Frage, wann ist der günstigste Zeitpunkt, um möglichst produktiv zu arbeiten? Man kann die perfekte Situation nicht erzwingen. Deshalb sollten wir den Moment nutzen, wenn er gekommen ist. Wenn du mit einer bestimmten Aufgabe gerade nicht weiterkommst, kann es helfen, sie für eine Weile liegen zu lassen. Tatsächlich spielen sich nämlich auch während des Wartens im Hinterzimmer unseres Gehirns bestimmte Prozesse ab, die die Arbeit voranbringen. Diffuse Ideen nehmen Form an und plötzlich, beim Abwaschen oder unter der Dusche, zündet der Funke. Es ist also keine Schande, sich für eine Aufgabe auch mal länger Zeit zu nehmen. Das machte selbst Leonardo da Vinci mit seiner Mona Lisa, für die er immerhin 4 ganze Jahre brauchte. Eine Anekdote besagt sogar, dass er das berühmte Lächeln erst kurz vor seinem Tod malte, womit er sich ganze 16 Jahre Zeit gelassen hätte. Übrigens kann es auch passieren, dass der richtige Moment nie kommt. In diesem Fall gilt, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Blink Nummer 6. Ruhig bleiben. Gelassenheit und Technologie können uns den Alltag erleichtern. Nachdem wir bisher hauptsächlich unser Berufsleben kritisch beäugt haben, widmen wir uns nun dem Alltag abseits des Broterwerbs. Denn auch hier gibt es reichlich Anlass für Prokrastination und ein schlechtes Gewissen. Denn neben der eigentlichen Arbeit muss man ja schließlich auch noch aufräumen, das Bad putzen, Staubsaugen, ins Fitnessstudio gehen, eine neue Diät ausprobieren und vieles mehr. Diejenigen, die all das gleichzeitig auf die Reihe kriegen, müssen allerdings erst noch geboren werden. Also lass dich nicht verrückt machen. Regelmäßiges Ausmisten oder eine Anpassung der eigenen Hygienevorstellungen können den Hausputz entlasten. Zu viel Sauberkeit ist nämlich gar nicht gesund. Ganz im Gegenteil. Gerade bei Kindern kann eine blitzblanke und keimfreie Umgebung die Entstehung von Allergien begünstigen, weil ihr Immunsystem konstant unterfordert ist und sich deshalb nicht richtig entwickeln kann. Und wenn du ständig ein schlechtes Gewissen hast, weil sich Bücher und Klamotten und was sonst noch alles um dich herum stapeln und Chaos verursachen, hilft ausmisten. Denn je weniger Dinge du besitzt, desto weniger musst du aufräumen. Klingt logisch, oder? Ein anderer kleiner Teufel, der uns ständig auf der Schulter sitzt, betrifft unseren eigenen Körper. Durch ständige Gewissensbisse lässt uns dieser Teufel ausrichten, dass wir unbedingt mehr Sport treiben oder Diät halten müssen, um endlich unsere überflüssigen Pfunde loszuwerden. Aber auch hier sollte man nicht übertreiben. Zuerst einmal sei gesagt, dass ein paar Kilos extra aus gesundheitlicher Sicht völlig unbedenklich sind. Zwar können sie ästhetisch ärgerlich sein, aber es gibt keinerlei wissenschaftliche Beweise, dass Schlankheit per se gesünder ist. Die Idee, dass sich Übergewicht vor allem durch Sport bekämpfen ließe, kam übrigens erst in den 60er Jahren auf und ist bis heute nicht wissenschaftlich bewiesen. Dasselbe gilt für Diäten. Bei nur 15% aller Diätprogramme konnte überhaupt irgendein Effekt nachgewiesen werden. Nichtsdestotrotz ist Bewegung natürlich gesundheitsfördernd. Nur ist es aus wissenschaftlicher Sicht eben vollkommen ausreichend, sich an 5 von 7 Tagen rund 30 Minuten mäßig zu bewegen, also etwa beim Spazierengehen, Fahrradfahren oder Unkrautjäten. Kommen wir nun zum Thema Technik. Denn, richtig eingesetzt, kann auch sie uns helfen, die Anforderungen des Alltags zu bewältigen. Online-Banking erspart uns den Weg zur Bank, Online-Kalender die Zettelwirtschaft und Google den Gang in die Bibliothek. Blink Nummer 7. Chaka, du schaffst es. Ein Wort über Motivation und Impulskontrolle. Bestimmt kennst du das auch. Sobald du erstmal richtig motiviert bist, laufen die Dinge quasi von selbst. Doch wie können wir uns diese Erkenntnis zunutze machen? Zunächst einmal gibt es 2 unterschiedliche Arten von Motivation. Es gibt die intrinsische Motivation, bei der man von sich heraus etwas schaffen will, und die extrinsische Motivation, bei der der Ansporn von außen kommt, zum Beispiel durch Anerkennung, Geld oder Bestrafung. Grundsätzlich gilt, mit intrinsischer Motivation lassen sich einfacher bessere Ergebnisse erzielen und das Aufschieben vermeiden. Was nicht bedeutet, dass nicht auch die extrinsische Motivation einige Kniffe bereithält. Wissenschaftler haben nachgewiesen, dass intrinsisch motivierte Studenten nur sehr selten prokrastinieren. Die intrinsische Motivation ist also der Königsweg zu effektiver Arbeit. Das einzige Problem mit ihr ist, dass sie sich mitunter auf die falschen Dinge richtet. Jeder war schon einmal ungeheuer intrinsisch motiviert, morgens den Wecker an die Wand zu schleudern und weiterzuschlafen. Und hier kommt die extrinsische Motivation ins Spiel. Auch sozialer Druck oder Strafe können nämlich einen ziemlich motivierenden Einfluss auf uns haben. Wenn man etwa vor der Gefahr steht, sich vor seinen Kollegen zu blamieren, kann die Angst davor eine starke Motivation darstellen. Und wer weiß, dass er bei unpünktlicher Abgabe einer Arbeit eine empfindliche Strafsumme zahlen muss, der wird mit großer Wahrscheinlichkeit rechtzeitig fertig. Und wenn das alles nichts hilft, bleibt als letzter Ausweg noch die sogenannte Impulskontrolle. Ihr großer Nachteil ist, dass sie nur begrenzt verfügbar ist und sich schnell abnutzt. Studien zeigen, dass Menschen, die sich über einen längeren Zeitraum zusammenreißen mussten, anschließend zum Gegenteil tendieren und beispielsweise umso mehr Süßes essen oder Geld ausgeben. Glücklicherweise wurde aber auch erforscht, was dabei hilft, seine Impulse länger unter Kontrolle zu halten. Das sind Geld, Humor, Und, schön zu wissen, gute Laune. Blink Nummer 8. Kleine Helferlein. Über den richtigen Umgang mit Deadlines, To-Do-Listen und Outsourcing. Wünschst du dir auch manchmal, dass jemand anders deine nervigen Aufgaben für dich erledigt? Dann ist jetzt vielleicht die Zeit gekommen, dir diesen Wunsch endlich zu erfüllen. Die effektivste Methode, sich unliebsame Aufgaben vom Hals zu schaffen, ist, sie an jemand anderen zu delegieren, notfalls auch gegen Bezahlung. Auf Neudeutsch nennt sich das Ganze schlicht Outsourcing. Das Gute daran? Es ist eine Win-Win-Situation, denn da draußen gibt es jede Menge netter Menschen, die dir gegen entsprechende Bezahlung nur allzu gern ein schmackhaftes Essen kochen, deine Wohnung putzen oder deine Steuererklärung für dich übernehmen. Ein anderes vielbeschworenes Mittel, um Dinge geregelt zu kriegen, sind To-Do-Listen, die allerdings mit Vorsicht zu genießen sind. Einerseits sind solche Listen natürlich nützlich, wenn du Schwierigkeiten hast, dir Dinge zu merken. Zudem können sie dem Tag Struktur geben und du verlierst deine Ziele nicht aus den Augen. Andererseits will so eine To-Do-Liste auch erstmal geschrieben werden, was teilweise mehr Zeit erfordert, als es einspart. Außerdem neigen wir beim Erstellen solcher Listen dazu, unsere Fähigkeiten zu überschätzen. Häufig nehmen wir uns viel zu viel vor und sind am Ende des Tages von uns selbst enttäuscht, wenn wir nur einen Bruchteil der anvisierten Aufgaben bewältigen konnten. Eine der besten Erfindungen gegen das Aufschieben ist jedoch die Deadline. Bestimmt kennst du das auch. Je näher die Deadline rückt, desto gewaltigere Kräfte kann man plötzlich mobilisieren und im Nachhinein fragt man sich ungläubig, wie zum Teufel man es geschafft hat, die gesamte Präsentation in nur einer Nacht fertigzustellen. Das Gleiche wie für To-Do-Listen gilt aber auch für Deadlines. Man sollte realistisch bleiben und lieber etwas mehr Zeit einplanen. Forschungen zeigen nämlich, dass so gut wie alle Menschen unterschätzen, wie viel Zeit sie für eine Aufgabe tatsächlich benötigen. Handelt es sich um ein langfristig angelegtes Projekt, kann es deshalb durchaus sinnvoll sein, sich auf dem Weg zum Ziel mehrere Zwischendeadlines zu setzen, die dir über Durststrecken hinweghelfen, bis die eigentliche Zielgerade in Sicht kommt. Und selbst wenn es mit der Deadline mal nicht klappt, ist das kein Grund zur Verzweiflung. In solchen Fällen solltest du die Bezeichnung Todeslinie einfach nicht allzu wörtlich nehmen. Denn die gute Nachricht: Es gibt durchaus ein Leben nach der Deadline. Danke, dass du dir die Blinks zu Dinge geregelt kriegen, ohne einen Funken Selbstdisziplin, von Katrin Passig und Sascha Lobo angehört hast. Die Kernaussage dieses Buches ist: Prokrastination ist besser als ihr Ruf. Zum einen ist es eine vollkommen normale Verhaltensweise. Zum anderen kann sie uns sogar dabei helfen, herauszufinden, was wir mit unserer Zeit anfangen sollten, um ein zufriedeneres Leben zu führen. Anstatt sich mit Selbstdisziplin zu ungeliebter Arbeit zu zwingen, sollten wir lieber dafür sorgen, dass wir das tun, was uns Spaß macht und worin wir gut sind. Was du konkret umsetzen kannst? Verkürze deine Arbeitszeit von vornherein. Nimm dir weniger Zeit für eine Aufgabe, als du eigentlich brauchst. Denn wenn die Zeit knapp ist, bleibt auch weniger Zeit zum Prokrastinieren. Setze dir Etappenziele. Wenn du ein längeres Projekt zu bearbeiten hast, unterteile es in Etappenziele und setze dir für das Erreichen jedes Abschnitts eine Deadline. Hast du Feedback? Wir sind gespannt und freuen uns zu hören, wie dir unsere Blinks gefallen. Schreib einfach eine E-Mail an remember@blinkist.com mit dem Titel dieses Buches als Betreff und teile deine Gedanken mit uns.